Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir reden heute über das Banerjee-Protokoll. Ja, was ist denn das und was geht's da? Ich kann Ihnen versichern, es ist unfassbar bedeutsam, was Sie jetzt gleich hören werden, woher aus das kommt, wie die Geschichte entstanden ist und wie zuverlässig dieses Protokoll heutzutage an Erfolgsstatistiken nachweisen kann, ist einfach nur phänomenal. Nach dem Intro zeige ich Ihnen meinen Gast und dann legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und mein Gast ist Dr. Med. Miguel Gorti. Ganz herzlich willkommen, lieber Miguel.
Ja, danke für die Einladung, Alexander.
Super gerne, super gerne. Wir gehen nochmal in das Thema rein und ich muss gerade vorab sagen, bis vor 2-3 Wochen wusste ich noch gar nichts über dieses Banerjee-Protokoll. Nix. Und das ist eigentlich eine totale eine Lücke an Wissenslücke und ich bin der Meinung, dass auch viele im Bereich Homöopathie, die auf der Reise sind, noch nie von Banerjee gehört haben. Wieso ist das so? Ich meine, erzähl mal, was ist Banerjee, woher kommt's und wieso ist das so bedeutsam?
Tja, ich kann sozusagen die Geschichte von hinten nach vorne erzählen. Die Banerjee-Protokolle sind meiner Auffassung nach der Grund, warum vor etwa 10, 15 Jahren dieser Shitstorm gegen die Homöopathie angefangen hat.
Ach.
Das ist der eigentliche Hintergrund.
Aber das haben wir nie gehört.
Ja, natürlich.
Der Shitstorm kennt man, aber ja, das, was das der Grund ist.
Jemand, der so etwas macht, wird natürlich niemals seine Karten auf den Tisch legen und sagen, ich mache das, weil. Mhm. Aber das Weil ist auch bekannt. Das Weil ist ebenso simpel. Etwa zwischen den Jahren 1996 und 99 hat die amerikanische Krebsbehörde und das amerikanische Gesundheitsamt eine Serie von Vorträgen gestartet, wo es darum ging, festzuhalten, ob man mit Komplementärmedizin Krankheiten heilen kann, insbesondere Schwerpunkt Krebs. Und dann haben sie Expertenteams berufen, die haben das dann sich angeschaut und haben gesagt, jawohl, das Bedeutendste daran ist vielleicht die Geschichte über den Gehirntumor, weil wir ja auch allgemein immer davon ausgehen, dass so ein Gehirn sich nicht verändern kann. Wenn die Neuronen da sind, sind sie da. Und wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt. Und es gibt also Dutzende von kernspintomografischen Bildern, die beweisen, dass so ein Banerjee-Protokoll ein vom Krebs zerfressenes Gehirn vollständig repariert. Und es gibt also auch entsetzlich viele Aufnahmen von vollständig reparierten Lungen. Aber bei den anderen Gewebetypen ist uns das nicht so spektakulär aufgefallen. Aber bei komplett reparierten Gehirnen ist es schon sehr spektakulär, weil man ja immer glaubt, das Gehirn ist gar nicht regenerationsfähig.
Eben. Also nochmal, wirklich?
Ja, wirklich, ja.
Und was für ein Protokoll? Also meine, wie viele Fälle? Ein Fall kann ja immer passieren, aber reden wir da von 2 Fällen? Oder?
Nein, systematisch.
Also
systematische Reparaturen.
Reproduzierbar, immer wieder,
immer reproduziert,
machbar.
So ist es. Und daraufhin haben dann in den USA die entsprechenden Behörden gesagt, das kann kein Zufall sein, wir möchten jetzt ein bisschen Geld da rein investieren, um festzustellen, ob es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt, für diese Wirkung der homöopathischen Mittel. Und das konnten sie dann sehr rasch nachweisen. Das hat also nur etwa 3 Jahre gebraucht, bis man feststellen konnte, warum genau diese Kombination für das Gehirnprotokoll, da komme ich auch noch zu, warum das Protokoll heißt, wie das funktioniert. Und dann hat man noch ein bisschen weiter geforscht. Dann hat man geguckt, wie man das Brustkrebsprotokoll, wie das funktioniert, das Lungenkrebsprotokoll, wie das funktioniert. Das konnte man innerhalb von 8 Jahren, weil das alles wissenschaftlich und universitär bewiesen und veröffentlicht.
Weil die Daten ja eigentlich schon alle vorliegen.
Die Daten für die Heilungsmöglichkeit, okay, lagen vor. Es war aber halt, es geht immer so ein bisschen in die Richtung 1001 Nacht. Das sind ja alles nur Märchengeschichten. Und was da aus dem Orient zu uns herüberkommt, das können ja nur Märchengeschichten sein. Weil die Leute haben ja nach Auffassung vieler westlicher Industriestaaten nicht die Möglichkeit, mit dieser selben wissenschaftlichen Gründlichkeit zu arbeiten. Aber sie haben etwas anderes, sie haben Bevölkerung. Und sie haben eine Bevölkerung, die in vielen Fällen auch keine Tausende oder noch mehr dafür ausgeben, Behandlungswege zu finden, die teuer und aufwendig sind, sondern sie gehen meistens ihre traditionellen Wege. Und wenn also bei diesen traditionellen Wegen eine systematische Besserung auftritt, dann wird die Sache spannend. Und wenn ich diese systematisch aufgetretene Besserung statistisch erfassen kann und veröffentliche, dann werden natürlich auch die westlichen Industriestaaten aufmerksam und sagen, Moment mal, was ist da los?
Mhm. Und also kann man mal sagen, der Banerjee hat eine Datenbank erstellt über eine lange Zeit hinweg, ja, wo er Millionen von Menschen behandelt hat. Richtig. Und immer aufgeschrieben hat, was hat er gemacht und wie war der Erfolg. Und diese Statistik über diese Millionen von Einträgen, die wurden ausgewertet. Und dann sieht man eine Signifikanz auf diesen und jenen homöopathischen Mittel.
Ja, so
oder Mehrfachmittel sogar.
Hä? Mehrfachmittel, ja. Mhm. So kann man das sagen. Ja, das ist vom Prinzip richtig.
Und das ist ja extremst bedeutsam. Also, meine, das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen eine Zuverlässigkeit haben, dass irgendetwas funktioniert.
Genau.
Jetzt kommen wir aber nochmals einen Sprung zurück.
Ja.
Banerjee ist ja ein ursprünglich der letzte Schüler gewesen vom Hahnemann, oder?
Nein, so nicht. Aber ich kann es gerne ganz kurz richtigstellen. Es ist keine große, tolle Geschichte. Die Geschichte ist, Samuel Hahnemann verlässt Deutschland, geht nach Paris, schreibt dort seine letzten bedeutenden Werke, in denen er teilweise viele der vorherigen Lehren überarbeitet und verändert. Das ist entscheidend für die Homöopathie, weil es gibt halt viele sogenannte klassische Homöopathie, die sich auf die frühen Werke von Hahnemann beziehen. Und die späten Werke von Hahnemann sind zum Teil 80 Jahre nach seinem Tod, die sechste Auflage des Organon ist 80 Jahre nach seinem Tod erst erschienen. Das bedeutet, dass was Hahnemann alles gesagt hat, ist überhaupt nicht registriert, ist gar nicht angekommen in den Köpfen der Schüler. Mhm. Und in dieser Paris-Phase etwa von 1830 an, waren Schüler bei ihm, darunter ein gewisser Herr Honigberger. Und dieser Herr Honigberger hat bei ihm die chronischen Krankheiten 2, also die zweite Auflage, mit ihm erarbeitet und eben auch an der letzten Auflage des Organon gearbeitet. Und diesen Menschen hat es dann 5 Jahre später nach Indien verschlagen, an den Hof eines Maharajas. Und dieser Maharaja ist eben der unmittelbare Vorfahre der Banerjee-Familie.
Ah.
Man muss wissen, in Indien sind diese Nachnamen Titel. Okay. Und die Titel, die man dann verleiht, das waren dann Quell des Wissens oder Ursprung der Weisheit. Und Banerjee ist so ein Name, der bedeutet Ursprung des Wissens. Mhm. Und den haben sie dann sozusagen als Ehrennamen angenommen, nachdem sie also dort die Homöopathie eingeführt haben und die erste homöopathische Gesellschaft gegründet haben um 1890 und dann eben von dort an systematisch alle Daten aufgezeichnet haben über die Behandlung, die sie gemacht haben.
Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Und so fängt die Geschichte Banerjee-Protokolle an mit dem Vater des Autoren, des Hauptautoren. Wir haben, um das nicht zu vergessen, 3 Generationen. Die 4. Generation ist jetzt gerade mit der Ausbildung fertig. Das ist die Tochter des Sohnes unseres Hauptautors. Und der Vater unseres Hauptautors, der Parishnath Banerjee, der hatte um 1930 etwa 500 Patienten am Tag. Und stellte fest, das geht nicht. Und hat dann dasselbe gemacht, was Hahnemann gemacht hat zu Zeiten von Epidemien. Hahnemann hat zu Zeiten von Epidemien, die bekannteste Geschichte ist die Belladonna-Verdünnung, wo er dann hingegangen ist und gesagt hat, okay, wenn ich ein effektives Mittel habe, solche berühmten Mittel sind Belladonna, sind Aconitum, wenn ich die systematisch einsetze, habe ich eine Verbesserung, ja oder nein? Es ist, wenn wir so wollen, die ersten statistischen Beobachtungen in der Homöopathie. Und Hahnemann hat dann festgestellt, jawohl, es ist eine wesentliche Besserung, es ist eine deutliche Besserung. Wir sprechen fast immer, wenn wir über homöopathische Effekte sprechen, sprechen wir so von 2/3 besser, 1/3 nicht gut oder schlecht. Und diese 2/3 Besserung hat sich dann durchgefressen. Das hat in der Geschichte der Wissenschaft, was nun mal mein Doktoratsthema war, in der Geschichte der Medizin hat man dann kritisiert und gesagt, ja, ganz einfach, die Schulmedizin war so schlecht, dass wenn die Menschen dann die homöopathischen Sachen nach Hahnemann gemacht haben, die haben einfach überlebt, weil sie die schulmedizinischen Mittel nicht genommen haben. Diese Geschichte wird sich wiederholen. Die ist in unserer Zeit ähnlich, dass man oft das Gefühl hat, okay, ich bin schwer krank, aber wenn ich diese vielen Mittel nicht nehme, könnte es mir vielleicht sogar besser gehen. Jedenfalls ist das Unsinn. Um die Sache klarzustellen, ist es Unsinn, weil der Effekt der homöopathisierten Medikamente wurde nachgewiesen, immer nachgewiesen. Zurück zu unserem Banerjee. Woher kommt der Name? Der Name kommt daher, dass Banerjee etwa ab 1975, 76 auf allen Foren seine Ergebnisse präsentiert hat. Und zwar jetzt Prasanta Banerjee. Okay, Parishnath war der Vater, der hat die Sache systematisiert. 500 Kunden am Tag, Buch geführt, aufgeschrieben, festgestellt, welche Mittel gehen für welche Krankheiten gut. Und er hat etwas eingeführt, was nicht in Hahnemanns Sinne war. Er hat gesagt, okay, wenn ich eine gute Diagnose stelle, und das ist immer das große Problem in der Homöopathie wie anderswo, eine gute Diagnose, wie stelle ich eine gute Diagnose? Und vor allen Dingen, was beschreibt meine Diagnose? Darauf kommen wir beim anderen Thema vielleicht zu sprechen, nämlich die Krankheitslehre. Die Krankheitslehre hat sich im Laufe der Geschichte der Menschheit verändert. Und wir sprechen heute nicht mehr von Wassersucht, sondern wir sprechen heute von Herzinsuffizienz, auch wenn wir vielleicht dieselbe Krankheit meinen. Nur haben wir heute eine bessere Erklärung für dieses Phänomen. Okay? So, das ist die Krankheitslehre. Und zu den Zeiten 1930, 1940 haben wir eine ähnliche, aber eine andere Krankheitslehre gehabt. Das Problem für uns heute ist, wenn die Diagnose stimmt und ich nehme ein gewisses Mittel und das Mittel funktioniert immer, wenn ich diese Diagnose habe, dann kann ich daraus ein Protokoll erstellen. Mhm. Und das ist das, wo dann in späteren Jahren Prasanta in den USA gefragt wurde, was machen Sie da? Und dann hat er gesagt, ja, ganz einfach, ich versuche die richtige Diagnose zu finden und wenn die Diagnose stimmt, dann kann ich meine Mittel nach Plan benutzen.
Gut, nochmals, die Amerikaner haben sich ja, die amerikanische Gesundheitsbehörde hat ja da die Daten auch mitgeholfen zu digitalisieren.
Richtig, ab dem Jahr 2000 wurde das dann, der Beweis gelang, wie ich schon gesagt habe, der Beweis gelang, dass eben die unterschiedlichen Therapiestruktur so, wenn man sie beibehalten hatte bei der richtigen Diagnose, beispielsweise Gehirntumor, dass dann also nicht nur eine Besserung, sondern in vielen Fällen eine vollständige Wiederherstellung des Gehirns gelungen war und gelingt in der Praxis, in der Tatsache. Mein erster Fall eines vollständig wieder regenerierten Gehirns ist übrigens ein Schweizer Fall aus der Region Bern, den ich auch veröffentlicht habe vor einiger Zeit, worauf ich auch sehr stolz bin, sagen zu können, bitteschön, es funktioniert in der Schweiz, genauso wie es in Indien funktioniert hat. So, aber die Homöopathie war in vielen Fällen, in vielen Bereichen der USA damals auch schon nicht gern gesehen. Beispielsweise dürfen Sie in Kalifornien entweder Arzt oder Homöopath sein. Daraufhin hat dann die Gesundheitsbehörde vorgeschlagen, nennen Sie es um Gottes Willen nicht Homöopathie, nennen Sie es Banerjee-Protokolle. Und dann haben wir das Problem gelöst. Wir machen keine homöopathischen Behandlungen, wir machen ein Banerjee-Protokoll.
Und das ist jetzt in Amerika gang und gäbe, dass dieses Protokoll eingesetzt wird?
War sehr lange gang und gäbe. Also es gab zu der Zeit, zu der ich mit diesen Herrschaften noch in Verbindung stand, es liegt jetzt gut 10 Jahre, 15 Jahre zurück, gab es also die Option, dass sie dann in einem Krankenhaus, in einem Bereich eine normale schulmedizinische Behandlung bekommen haben, wie heute auch. Und wenn sie die ablehnen wollten oder abgelehnt haben, dann wurden sie verwiesen an das nächste Krankenhaus und die haben dann dieselbe Erkrankung mit Banerjee-Protokollen zum Beispiel behandelt. Das heißt, die Patienten wurden dann hin oder her geschickt. Es ist also nicht so, dass im selben Zentrum beides gemacht wurde, sondern die haben dann ganz deutlich gesagt, okay, hier behandeln wir nach unseren Standards, hier behandeln wir nach den komplementärmedizinischen Erkenntnissen, die wir gesammelt haben und Sie können jetzt wählen, wie Sie sich behandeln lassen wollen. Wir zwingen niemanden, aber wenn Sie das möchten, können Sie das machen. Aber dann kommt das, was ich eingangs gesagt habe, dieser Shitstorm, oder wie wir das nennen
wollen. Komme ich gleich noch auf diesen Shitstorm. Okay. In Deutschland haben wir ja auch ein paar tausend Ärzte, die homöopathisch ausgebildet sind.
Ja, eine ganze Menge.
Kennen die das Protokoll auch? Oder ist das etwas, was wirklich jetzt plötzlich dazugekommen ist, wo man sich eigentlich über Weiterbildungen lernen müsste?
Also, ja, viele kennen es. Was etwas schwierig ist, ist, ich würde mal sagen, das Verständnis des Zusammenhangs. Jetzt wird die Sache kompliziert. Kompliziert warum? Weil wir in der Medizin mit Menschen arbeiten und nicht mit Dingen. Und ich kann eine Wand mit einer gewissen Farbe einstreichen und wenn ich diese Farbe an dieser Wand angestrichen habe, dann hat die Wand diese Farbe. Punkt. Wenn ich einen Menschen mit einem gewissen Mittel behandle, dann kommt nicht mehr dasselbe dabei raus. Das liegt eben daran, dass Menschen unterschiedlich sind. Das ist ein Paracelsus-Thema. Und dieses Unterschiedlichsein von Menschen, das sollte man mit berücksichtigen. Mhm. Oder anders ausgedrückt. Unser Trick ist es, zu erkennen, was für einen Menschentyp ich behandeln möchte. Das ist unser Trick. Das Banerjee-Protokoll hat einen Standard. Darum heißt es Protokoll. Und das ist statistisch relevant. Das bedeutet, wenn ich nach einem Banerjee-Protokoll Gehirntumore behandle, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit zwischen 60% und 80%, dass das Protokoll anspricht und diese Person älter wird, also ihren Tumor überlebt oder eben auch wieder gesund wird und so weiter. Wie gesagt, mein erster Therapieerfolg mit vollständiger Erholung des Gehirns ist ein Berner Bauer. Aber wenn ich nicht weiß, was für ein Menschentyp das ist, wenn ich das völlig ignoriere, wie soll ich das sagen? Ich muss aus der Statistik heraustreten können. Ich kann als Arzt nicht statistisch arbeiten. Das geht nicht. Ich muss als Arzt den Menschen helfen. Und wenn ich die Kenntnis besitze, zu wissen, das ist ein Mensch Typ 1, Typ 2, Typ 3, dann kann ich meine Behandlung anpassen auf Typ 1, Typ 2, Typ 3. Das heißt, ich sprenge die Statistik auf. Mhm. Ich habe eine höhere Erfolgsquote.
Klar. Logisch.
Und das ist der Sinn. Das heißt also, viele Menschen benutzen die Banerjee-Protokolle allein und kommen dann in Harnisch mit sich und der Methode, wenn sie feststellen, nein, das funktioniert nicht so wie in Indien. Nein, natürlich funktioniert das nicht so wie in Indien.
Ah, klar, natürlich. Erstens, sie kratzen an der Oberfläche.
Ja,
bis in die Tiefe noch. Ja, ja.
Ganz genau.
Je genauer man den Mensch analysiert, desto punktueller ist auch die Gabe letztendlich wirksam.
Erstens das. Zweitens, wir haben vorher gesagt, in Indien gibt es kein, wenn Sie so wollen, gesetzliche Krankenkasse. Die Leute haben weder die Mittel noch die, noch den Wunsch auf eine spezielle medizinische Versorgung. Das heißt, sie nehmen ihre traditionelle Medizin. Das heißt, sie sind, wenn Sie so wollen, native Patienten. Mhm. Und die Medikation, die sie bekommen, wirkt ausschließlich. Das ist in Europa unmöglich. Mhm. Ich habe natürlich viele Hunderte, ich sage immer tausend, aber es sind vielleicht 1000 Krebspatienten zurzeit. Es sind sicher nicht ganz so viele, weil ich gar so viele gar nicht behandeln kann. Aber ich versuche dabei zu schauen, was bekommen diese Menschen? Und das hat Banerjee auch erkannt. Prasanta war nicht dumm und sein Sohn Pradip, der die Arbeit fortgesetzt hat, schon gar nicht. Wir haben dann gesagt, okay, wenn ich eine Chemotherapie habe, dann benutze ich homöopathische Tricks, um Nebenwirkungen von Chemotherapie auszugleichen. Wenn ich ein Leberversagen habe durch eine spezielle Therapie, dann benutze ich homöopathische Tricks, um die Leber wieder auszugleichen. Das heißt, ich bin immer dabei, dieses Ungleichgewicht wieder irgendwie in eine Balance zu bringen durch meine homöopathischen oder naturmedizinischen Kenntnisse und tue das Banerjee-Protokoll dazu. Wenn ich das nicht tue, laufe ich natürlich Gefahr, infolge einer Unterversorgung nur mit dem Basisprotokoll zwar eine Verbesserung zu erreichen, aber nicht dieselben Qualität erreiche, die meinetwegen in einem Großfeldversuch gemacht werden kann in Indien oder in einem ähnlichen vergleichbaren Behandlungskonzept, wo ich den Menschen mit einbeziehe. Das ist das Thema des integrativen Denkens.
Vielleicht auch zur Ergänzung, was ich noch gelernt hatte in dem letzten Interview. Der Banerjee hat ja diese Millionen von Einträgen, Daten sammeln können, weil er ja ein sehr großes Herz hatte und sehr viele Menschen kostenfrei behandelt hatte. Mhm. Ich glaube, irgendwie nur derjenige, der sich zahlen kann, hat bezahlt und alle anderen, die nicht zahlen konnten. Oder wie ging das? Also ja. Das war irgendwie freiwillig, oder?
Ja, ja und nein. Also das ist eine Philosophie, die für uns schwer nachvollziehbar ist. Und die fängt schon mit dem Kastendenken an. Etwas, das bei uns nicht sehr verbreitet ist. Banerjee, die Familie Banerjee, leitet sich her von dem Maharaja der Region von Bengalen. Und das sind natürlich schwerreiche Familien. Nun sind, wie wir alle wissen, nicht alle Menschen schwer reich, sondern da ist dann der arme Onkel etc. Gut. Aber was sie alle sind, ist, sie gehören alle in eine sehr hohe Kaste. Das heißt, das fängt schon damit an, dass ich Menschen in höheren Kasten anders behandle als Menschen in unteren Kasten. So, Banerjee hat das Problem elegant gelöst, indem er eine Charity-Klinik aufgebaut hat. Das heißt, eine Gratis-Klinik, wo alle weniger privilegierten Menschen zu ihm kommen konnten. Es gab dort einen Zeitraum, in dem sie erscheinen durften, meistens der Vormittag. Und dort hat er die Menschen behandelt bis zum Mittagessen umsonst. Und der Andrang ist so, dass die Schlangen manchmal hunderte Meter lang standen, um eben behandelt zu werden, angesehen zu werden, um überhaupt mit einem Arzt oder ärztlich ausgebildeten Person sprechen zu können. So, und am Nachmittag hat er dann Privatsprechstunde gehalten. Mhm. Und zu der Privatsprechstunde, da gehörten hohe Regierungsmitglieder, weil er eben Brahmane war. Das heißt, wenn er sich besonders geärgert hat oder wenn ihm wieder jemand über ihn hergezogen ist, was er doch für ein Scharlatan sei, dann hat er gesagt, dieser Mensch dürfte in Indien mich nicht einmal ansprechen. Mhm. Das waren so seine Wutausbrüche, weil er eben als Brahmane in einer Situation war, wo natürlich die Regierungsmitglieder mit ihm geredet haben, aber nicht mit jemandem anderem. Mhm. Und diese Menschen haben natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten. Klar, okay. Die haben natürlich auch andere, andere Gelder gegeben, andere Charity machen können, mit der dann eben wiederum das Gemeinwesen erhalten werden konnte für die Gratis-Klinik.
Gut, du hast jetzt von Hirntumor gesprochen. Ich möchte gar noch nicht da in die Tiefe gehen, sondern diese Banerjee-Protokolle waren doch sicher für eine Vielzahl von anderen Symptomen auch da, oder?
Ja, natürlich.
Wie sieht die Datenbank heute aus? Also wie viele Einträge, wie kann man da, wie, was, wo? Wie sieht das aus?
Ja, wie sah sie aus? Wie sah sie aus? Bevor diese große, massive Attacke der Industrie gegen die Homöopathie losging, hatte man dort ein großes Rechenzentrum eingerichtet, halt infolge der erstens der Beobachtung, dass die Medikamente wirksam sind, und zweitens durch die statistische Auswertung der Fälle, wo man also auch sagen konnte, gut, das eine sind besondere Fälle, die sind weltbewegend. Wenn du siehst, dein Gehirn, das große Flecken hat, wo der Gehirntumor drin steckt, und zwei Jahre später ist das Gehirn vollkommen normal, so etwas sprengt jede Statistik. Mhm. Du kannst von Sachen sprechen, die statistisch signifikant sind. Sehr schön. Aber wenn du etwas hast, was einfach revolutionär ist und du das nicht erklären kannst, dann heißt es ja, das ist eine Spontanremission. Klar. So. Wenn du jetzt aber 5 Dutzend Spontanremissionen alle aneinander an die Wand wirfst und sagst, schau mal, das Datum da, das Datum da, das Datum da, das Datum da.
Jetzt wird schwierig.
Dann wird's schwierig mit der Spontanremission. Ja. So. Und wenn man dann hingeht und forscht und stellt fest, innerhalb von 3 Jahren, dass die Kombination roter Graveolens mit Calcium Phosphoricum die Telomerase unterbricht in den Krebszellen, so dass also die Krebszellen sich nicht weiter replizieren können und dadurch also im Prinzip verenden und eben durch diese zusätzliche Gabe von dem Calcium Phosphoricum dann anschließend eine Reparatur des Gewebes wieder eingeleitet wird, dann ist das revolutionär.
Ja, das müsste die ganze Welt dann wissen, oder?
Richtig. Und diese Beobachtung wurde dann in großen Computerzentren eingerichtet ab dem Jahr 2000. Das heißt also, die Gesundheitsinstitution hat dann eine Ausschreibung gemacht. Wer von unseren US-amerikanischen Ärztinnen und Ärzten möchte freiwillig für eine Zeit, das waren immer so 6 Monate, nach Indien gehen und dann eben dort helfen, diese Datenerfassung einzurichten, die zu vernetzen, damit man darauf zugreifen kann. Und das wurde dann gemacht. Und was gemacht wurde, war, dass eben Anfang der 2000er etwa 45.000 Fälle online gestellt werden konnten von vollständigen Heilungen, die dann von etwa damals zwischen 12.000 und 13.000 Forschern weltweit untersucht werden sollten, konnten, Zugriff hatten, um zu schauen, was ist hier passiert. Warum habe ich hier 40.000 gesunderte Krebsfälle parallel zu dem Erfassen der allgemeinmedizinischen Fälle, die in die Millionen gehen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ja, und das wurde da aufgebaut, das wurde gemacht, das wurde online gestellt, das wurde ausgewertet und dann ging der Shitstorm gegen die Homöopathie los.
Weil also ich kenne das innerhalb von Europa, der Shitstorm, also speziell in Deutschland?
Nein, weltweit.
Ja?
Weltweit.
Also auch in Amerika über ging es
ja,
los
ja,
auf
ja,
diese.
Ja, 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 ja.
Was ist jetzt, ich weiß, weißt du, bei uns ging es erst aus Rumoren durch, als die deutsche Ärztekommission letztes Jahr entschieden hat, Homöopathie sei ethisch nicht vertretbar.
Nein, und es ist viel älter.
Ja.
Viel älter. Das ist etwa Mitte, ja, etwa um 2010 ist so der erste Höhepunkt, wo man ernsthaft an Erwogen hat. Ich komme aus Spanien, wie ihr vielleicht wisst, dort ist eben meine hauptsächliche Tätigkeit und ich habe dort 22 Jahre in der Ärztekammer vorgesessen und von diesen 22 Jahren habe ich 14 Jahre lang die Abteilung Naturheilwesen Weiterbildung geleitet und habe das also eingerichtet in vielen unterschiedlichen Ärztekammern auf Wunsch der Kollegen, die dann gesagt haben, kannst du uns helfen? Der Hintergrund ist ganz offensichtlich, weil...
Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die Kaizana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren.
Was wir in Spanien gesagt haben, ist, es gibt in Spanien keine Heilpraktiker oder keine Gesundheitspraktiken in allgemeinem Sinne. Sie sind verboten, es sei denn, sie werden ärztlich überwacht. Das heißt, für jede komplementärmedizinische Tätigkeit braucht es einen Arzt, der die verifiziert oder validiert. Und der Gedanke dahinter ist, dass eben die Medizin, die Ausübung der Medizin in den Händen der Ärzte bleiben soll. Es ist eine Philosophie der Spanier, die kann man teilen oder nicht. Und das führt dazu, dass natürlich dann die Ärzteschaft eine Ausbildung braucht, um beurteilen zu können, was ist denn eine valide, eine brauchbare komplementärmedizinische Versorgung? Woher sollen Sie das wissen? Sie können ja nicht mit den gleichen Kriterien, die Sie an der Universität gelernt haben, hingehen und beurteilen, ob eine Vitamin-C-Infusion sinnvoll ist. Wie willst du das machen? Würdest du jetzt 10.000 Menschen eine Vitamin-C-Infusion legen und anschließend gucken, wie fit sie dann aus der Infusion hervorgehen? Mhm. So funktioniert das nicht. Paracelsus würde sich totlachen und sagen, die Menge macht das Gift. Mhm. Und würde sagen, das ist aber für ein Biertyp 1 und für ein Biertyp 7 ist es gerade Gift. Mhm. Und all dieses Wissen muss erworben werden. Also haben wir im Laufe von 10 Jahren diese Ausbildung in die unterschiedlichen Ärztekammern gebracht, haben das dort eingerichtet mit der entsprechenden Infrastruktur, einer eigenen Abteilung, naturmedizinisch arbeitende Ärzte und so weiter. In der ersten Shitstormwelle etwa 2010 wurden die verboten. Das heißt also, auch alle medizinischen Anerkennungen, die im Rahmen unseres Weiterbildungsgesetzes erteilt wurden, wurden eingezogen. Politisch. Es gibt überhaupt keinen medizinischen Grund dafür, sondern einfach, weil ein Regierungswechsel antrat und der Regierungswechsel hatte diese Order, Ende mit der Homöopathie, Ende mit der Komplementärmedizin, ab sofort ist das verboten. So. Und das war illegal. Das heißt, es wurde zwar alles umgesetzt in Spanien, nur kamen dann die Patientenorganisationen und gewisse Ärzteorganisationen, die haben dann wieder vor Gericht geklagt und haben gesagt, hallo, das ist juristisch völlig unmöglich. Sie können nicht a posteriori eine Anerkennung entziehen, die vor 10 Jahren legal war. Wie soll das gehen? Und haben Recht bekommen. Und was eben jetzt im Moment passiert, das ist jetzt diese neue Variante, das bekommt natürlich der Patient nicht mit, ist, dass sich die Ärztekammern und verschiedene Ärztevereinigungen überlegen, nein, wir machen das viel eleganter. Wir verbieten in der Ausbildung der Ärzteschaft die Praktiken der Komplementärmedizin. Das heißt, die wird aus dem Arztberuf explizit ausgeschlossen. Sodass, wenn ich jetzt irgendwo ein angemeldeter Mediziner bin mit all meinen medizinischen Fachkenntnissen und meiner Tätigkeit und ich möchte das umsetzen, dann kommt es du von der Berufsvereinigung, die dann erklärt, diese Praktiken sind berufsvereinigungstechnisch ausgeschlossen.
Boah.
Dadurch habe ich den juristischen Haken
Schwachsinn.
Umgangen, indem ich nämlich nicht jetzt sage, nein, es ist verboten, juristisch, es geht nicht. Du kannst traditionelle Medizin nicht juristisch verbieten.
Ja.
Du kannst aber in der Berufsvereinigung explizit ausschließen als einen mehrheitlichen Beschluss, dass du diese Praktik nicht anwenden darfst, wenn du deine Berufsausübung fortsetzt.
Das
und so wird es
ja,
jetzt gemacht. Das ist eine Unterwanderung. Das ist im Moment aktuell.
Also ich dachte, in Deutschland dürfen sie es schon noch machen, aber die Kasse zahlt es nicht mehr.
Das ist nur der Oberwasser, das ist nur der obere Wellengang. Die Tiefsee geht anders.
Aber nicht in der Schweiz, oder? Ich meine, du bist auch in der Schweiz angemeldet, du praktizierst hier
auch. Ja, gerade im Juni Abstimmung. Ich weiß nicht, ob sie schon war oder ob sie jetzt kommt.
Konform gehen wollen.
Mit der Geschichte über die weitere Beibehaltung der Komplementärmedizin in der Grundversicherung oder nicht. Ja. Ist ja gerade Thema. Und logischerweise begrüße ich, dass es so ist, dass die Wahloption besteht. Und somit ist es also keine Frage, dass die Schweizer Ärzteschaft selbstverständlich die Erlaubnis hat, innerhalb der Ausübung ihres Berufes komplementärmedizinische Praktiken anzuwenden. In Deutschland will man das verbieten, in Spanien ist man schon dabei.
Da kommt man nur zum Staunen. Meine, weißt du?
Ja, es ist effektiv. Das Problem ist, es ist effektiv, Alexander.
Wir haben eine jahrhundertalte Erfahrungsheilkunde und die wird einfach zur Seite geschoben.
Ja, vollkommen.
Wir haben eine Maschinenindustrie, der Reduktionismus ist alles ein Passer, oder?
Ja, wo ist das Geld? Wenn du ein paar Pflänzchen sammelst oder ein bisschen Vitamine schluckst, abgesehen davon, dass die gesamte Komplementärproduktion in den Händen derselben Industrie liegt. Es gibt keine, sagen wir mal, abgetrennte Industriezweige, die nur für biologische Heilmittel zuständig ist. Es gibt es, aber sagen wir mal so, die sind von der Menge ihres Umsatzes und ihrer Aufwendungen nicht vergleichbar mit den Pharma-Riesen. Mhm. Logischerweise nicht. Und dadurch, dass eben alles aus derselben Quelle kommt, gibt es nur zwei Optionen für die Komplementärmedizin. Mitmachen und wirtschaftlich sein, also rentabel sein. Das heißt also, deine Vitamin-C-Pille, wo du vor vielleicht 5 Jahren für so ein Röhrchen Vitamin-C hast du 5 Franken bezahlt, die kosten jetzt 20.
Natürlich.
Ja, aber dadurch wird es auch rentabel. Wenn es rentabel ist, wird es weiter existieren. Mhm. Ich bin also nicht dagegen, dass die Preise steigen. Ich bin dagegen, dass es verschwindet.
Ja, bin ich bei dir. Jetzt gehen wir noch was zu diesem Banerjee-Protokoll rüber.
Und ja, wir sind ganz weit weg.
Nein, überhaupt nichts. Gehört alles zusammen. Die Zuschauer haben jetzt gehört, das ist extremst wirksam. Hm. Es gibt große Protokolle. Und wir haben ja auch ganz viele Zuschauer, die leiden oder haben Probleme, gesundheitliche Probleme. Gibt's hier, ich meine, man muss ja das eine nicht lassen und das andere nicht auch. Also man kann ja auch kombinieren, oder?
Das ist ja, das hat ja schon der Banerjee gemacht.
Perfekt. Gut. Und wir haben jetzt Patienten, die sind in Behandlung und hören jetzt von Banerjee und denken, kann ich das auch integrieren in meinen Heilungsweg?
Ja.
Gut, was ist das Vorgehen? Suchen Sie sich jetzt irgendwie einen Experte, der mit Banerjee schon eine Ahnung hat?
Ja, das wäre das Ideale, ja.
Also googeln Sie einfach nach diesem Namen, Banerjee, Arzt oder Homöopath oder Heilpraktiker.
Ja.
Und dann gehe ich zu dem und der weiß, was er dann tut, auf mich bezogen.
Ja, wenn die Sache gut läuft, ja. Also, sagen wir mal so. Wir haben uns bemüht, die Geschichte fängt an, mehr oder größere Wellen zu schlagen 2016, als der Europa Verlag mein Buch über Krebstherapie herausgebracht hat. Und im Rahmen dieses Buches war dann die Aufforderung, wenn ich so etwas veröffentliche, dann brauche ich auch ein Netz von Personen, die in der Lage sind, das umzusetzen. Ja. Es nutzt mir nichts, dass es einen Arzt in Spanien gibt, wo keiner hingeht. Ja. Ich brauche jemanden, der vor Ort ist und der diese Behandlung anwendet. Wir haben daraufhin etwa seit 2015 angefangen, Ärzte in erster Linie auszubilden. Und dann natürlich auch weiter übergreifend auf andere Berufsgruppen, Naturärzte, Heilpraktiker, all die unterschiedlichen Berufsstände.
Ist das diese Paracelsus-Akademie?
Die ist da später draus entstanden, ja. Mhm. Die kommt aber erst in den 20ern. Und diese Gruppe Menschen haben sich mit viel Begeisterung daran gemacht. Da gehört auch dein Interviewpartner von vor 14 Tagen mit dazu, zu dieser ersten Gruppe begeisterter Menschen, die teilnehmen an dieser Idee, an dem Umsetzen der Idee. Wie das oft so ist, es waren Menschen, die große Erfahrung mit Medizin hatten, also ältere Herrschaften, wo ich sag mal, das Durchschnittsalter war 60. Und die wussten schon, dass mit konventioneller Medizin Grenzen gibt, die sie nicht wirklich durchbrechen können. Und eben gerne komplementärmedizinisch dazu arbeiten. Viele von denen arbeiten nicht mehr. Ich muss sagen, aus dieser ersten Welle von Heilkundigen, wenn das damals so 300 Personen waren, sind davon vielleicht heute noch 30 aktiv. Dafür ist das Alter unserer, sagen wir mal, aktuellen Schüler gesunken. Wir sind heute auf einem Schülerdurchschnittsalter von 35. Und damit haben wir eigentlich auch eine breitere Gruppe von Menschen angesprochen, hauptsächlich auch in der Schweiz und in Süddeutschland, die die Idee weitertragen und die zur Verfügung stehen, um eben Behandlungen vorschlagen zu können nach Banerjee.
Also diese Paracelsus-Akademie,
das ist die Paracelsus-Akademie, die Jüngeren.
Daher. Genau. Aber da wird Banerjee mit ausgebildet, nicht nur alles Paracelsus und die Segmente. Und die Segmentlehre und,
wie sagt man? Nein, Signatur.
Signaturlehre, ja, Entschuldigung. Genau, logisch, genau. Sondern man lernt auch das Banerjee-Protokoll. Gut.
Ja.
Und wenn ich jetzt so einen Therapeut finde und mich da einfach ergänzend behandeln lasse, muss ich ihm aber schon sagen, dass ich bei einem anderen Arzt auch noch in Behandlung bin, Bluthochdruck, bla, bla, bla.
Ja.
Und der
kann
das berücksichtigen.
Ja. Wir haben außer Acht gelassen, dass die Methode, und heute heißt das nicht mehr Homöopathie, das ist out, das ist nicht mehr in. In ist behandeln mit ultrahoch verdünnten Mitteln. Und diese ultrahoch verdünnten Mittel, der Name sagt auch schon Mittel im Plural, ist eben eine Weiterentwicklung aus homöopathischen Mitteln oder mit homöopathischen Mitteln zu arbeiten.
Ja.
Und das begrenzt sich nicht auf ein Krebsprotokoll, sondern es ist alles. Die Banerjee-Protokolle sind für alle Therapieoptionen offen. Und darin auch speziell die Kombination mit schulmedizinischen Behandlungen. Das heißt, ich kann Bluthochdruckmittel haben oder ich kann in der Chemotherapie sein oder ich kann Demenzmedikamente nehmen und ich kann parallel dazu diese charakteristischen oder ausprobierten Kombinationen von homöopathischen Mitteln nehmen. Und wenn du so willst, das Sahnehäubchen kommt, wenn wir dann die Paracelsus-Medizin dazu nehmen. Darum sagte ich ja in einem einführenden Gespräch, die Zusammenhänge sind in der Natur. Mhm. Das heißt also, die Dinge, die sich wiederholen, die in der Natur erkennbar sich wiederholen, die müssen doch in der Wirklichkeit real vorhanden sein. So, die Banerjee-Protokolle, darauf kommen wir ja zu sprechen, sind in der Natur vorhanden. So, wenn ich diese Natur erkenne, dann kann ich das nach der Lehre des Paracelsus toppen, indem ich, wie ich eingangs schon sagte, weiß, was für ein Mensch ist das, wo sind seine Schwerpunkte. Und diese Schwerpunkte kann ich natürlich mit spagirischen Mitteln, mit Heilpflanzen, vielleicht mit Aromatherapie, mit vielen anderen Optionen mitbehandeln. Mhm. Und das ist eben ein Überbau, ein Gesamtgebäude, das ich aus der Paracelsus Wissen aus Paracelsus Medizin ergibt, wo jedes einzelne Stockwerk und jede einzelne Haustür eine eigenständige Behandlung sein kann, aber im Zusammenhang mit allen anderen. Banerjee ist ein wichtiges Stockwerk in diesem Konstrukt.
Klammer, du hast ein Buch geschrieben, hast du gesagt. Und das kam 2010 raus, oder?
Bin ich für 2016,
ja. Über dieses Thema Krebs, was ja schon sehr heikel ist.
Ja. Ja.
Wie waren denn die Reaktionen der Masse? Wie hat der Markt reagiert? War es ein Sachbuch für Experten oder auch für uns Laiengesundheitsbewusste?
Ja, ein großer Verlag ist daran interessiert, große Auflagen zu verkaufen. Ob sie das damit erreichen, ist eine andere Sache. Aber es ist schon ein Buch, das jedermann lesen kann. Okay. Es wurde damals lanciert.
Wie heißt natürlich das noch?
Krebsrevolution. Ganz einfach Krebsrevolution. Wir haben dann auch die entsprechenden Webseiten eingerichtet. Und es ist immer noch ein Wort, dass wenn man das in Google eingibt, dann kommt das ganz schnell zu uns.
Gut. Und ich meine, das Wort ist ja schon gefährlich, grundsätzlich.
Ja, es war damals in. Es gab damals die Hormonrevolution, es gab damals die neurologische Revolution. Ja. Das war zu dem Zeitraum war das üblich, dass man dann gesagt hat.
Aber wie waren die Reaktionen darauf?
Naja, gut, es ist
also
kein
Angriff gekriegt.
Es ist kein Bestseller
geworden. Ja, weil es einfach viel zu wenig Leute wissen, dass es das gibt. Deshalb ist
Nein, schon. Also die erste Antwort hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Die erste Antwort war, dass sich mehrere hundert Ärzte zur Ausbildung für die Banerjee-Protokolle gemeldet haben. Und wie ich sagte, in der Hauptsache ältere Jahrgänge, mhm. die die Erfahrung gehabt haben, was passiert in der normalen Krebsbehandlung und die dann auch einfach das nicht glauben können, was heute niemand glauben kann, dass ein Gehirn sich regeneriert.
Ja.
Das kann keiner glauben.
Nein, das ist ja so unfassbar. Aber ich meine, ich glaube gerne an Wunder und ich glaube daran, dass der Mensch...
Das ist kein Wunder.
Ja, ich weiß, aber ich sag's gerne als so, weil der Mensch ist viel, viel komplexer, als wir denken.
Ja.
Und ich glaube, dass der menschliche Körper viel mehr in der Lage ist, weil, was können wir schon kontrollieren an täglichen Stoffwechselprozessen? Das ist ein Wunder. Diese Schöpfung ist unglaublich.
Jetzt bist du bei Paracelsus, aber ja. Durch und durch. Die berühmte Szene in Basel, wo er dann einen Haufen auf den Tisch gestellt hat, nicht wahr? Und dann gesagt hat, das ist ein Wunder. Und alle Studenten haben gesagt, nein, das ist Hundekot. Und dann gesagt, so, und wie bitte ist eure Nahrung in das verwandelt worden? Ich meine, wir sprechen ja. aus einer Zeit, wo man sich Fragen gestellt hat, wie geht das?
Ja.
Heute wissen wir das. Wir kennen die Aktion von Enzymen und Verdauungssäften. Da können sie genauestens beschreiben. Aber wenn man das mit offenen Augen, mit den Augen eines Kindes betrachtet, ist es immer noch erstaunlich, was in der Natur geschieht. So, und natürlich versuchen wir das zu kontrollieren. Als Menschen wollen wir die Kontrolle darüber haben. Aber manchmal ist das Staunen und die Demut ein wichtiges Element, um zu sagen, na, hier passiert etwas, das kann ich nicht so erklären. Und das ist das Problem mit der Homöopathie. Wir haben viele Lösungsansätze, Erklärungsansätze, viele.
Wie jetzt haben wir gerade wieder ein paar Zuschauer, ja? Die smilen, wenn du das Wort Homöopathie in den Mund nimmst.
Ja, was es ja nicht mehr gibt, ist es ja heute.
Esoterik, da ist ja nichts drin, oder?
Ultra High Diluted Remedies, das ist der Punkt. Und gut, aber dasselbe würde mit spagirischen Mitteln der Fall sein oder mit Heilpflanzen, wenn es um die Erkenntnis der Indikation. So, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema der Diagnose und was benutze ich für eine Diagnose. Was mache ich, wenn ich eine Diagnose habe? Ich stelle eine Indikation. Das heißt, ich sage, für dieses Leiden ist das gut. Und so hat das immer funktioniert. Es muss sich niemand einbilden, dass wenn ein Pharmabetrieb ein Produkt auf den Markt bringt und das ist jetzt mega revolutionär und modern, dass das etwas Neues darstellt.
Nein, das hat der Mensch seit bessere Folge gehabt, oder? Ja.
Nicht nur das, das hat schon der Mensch in der Steinzeithöhle gemacht. Wenn ich diese Pflanze nehme bei Schmerzen, bei der Regelblutung, dann geht es mir besser. Also habe ich die immer wieder genommen. Mhm. Das war die Indikation.
Ja. So ist es, die Erfahrungsheilkunde. Richtig. Ich habe gestern etwas wieder gelernt, und zwar von diesen Arndt-Schmidt-Regeln. Hast du schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, könnte ich dir aber jetzt...
Ja, es geht eigentlich darum, die Natur. Was ist eigentlich die Naturheilkunde? Mit sanften Mitteln Impulse zu geben, sodass der Körper in der Lage ist, die Selbstheilung zu aktivieren.
Ja.
Und er hat mir gesagt, die Naturheilkunde neigt heutzutage aber immer mehr auch mit viel zu agieren. Du musst viele Bakterien schlucken, die müssen lebendig sein. Und du musst Omega-3 viel haben, sonst kriegst du Osteoporose. Ja. Also einerseits mit Angst und mit viel ist die Naturheilkunde heutzutage immer mehr in die Ebene der Schulmedizin hineingewachsen.
Vollkommen, vollkommen. Aber ich habe das vorhin leicht anklingen lassen, als ich gesagt habe, die Hersteller dieser Produkte sind dieselben, die pharmazeutischen Mittel herstellen. Das heißt also, wenn ich mit der rechten Hand pharmazeutische Mittel herstelle und verkaufe, dann will ich mit der linken Hand Ergänzungsprodukte herstellen und verkaufen, aber mit derselben Philosophie.
Ja.
Der Geschäftsführer ist derselbe.
Mhm.
Und das ist wieder Paracelsus. So, hallo, wir kommen um ihn nicht herum. Und der Punkt ist, wenn ich in einem schulmedizinischen Denken bin, dann denke ich einmal, diese Mittel sind gut dafür und je öfter ich das nehme, desto besser und je mehr ich davon nehme, desto besser. So, und wenn ich dieses schulmedizinische Denken vollständig integriert habe und dann werde ich vom Saulus zum Paulus und benutze nur noch naturheilkundliche Mittel, aber ich agiere mit demselben Grundverhalten wie vorher in der Schulmedizin, agiere ich jetzt in der Komplementärmedizin. Das ist nicht optimal. Optimal wäre, das zu verstehen, wie du mit der Schmidt-Ahrens-Regel gerade sagtest, dass ich Impulse setze, dass ich regulativ eingreifen möchte, nicht supprimier, also unterdrückend.
Ja. Und genau das macht ja eigentlich die Homöopathie.
Sie
agiert eigentlich.
Ja, ist schwierig. Also die Ansätze, die wir heute verfolgen als mögliche Erklärung zur Wirksamkeit, geht schon in die Richtung, dass biochemische Impulse gesetzt werden, die konkret in der Lage sind, gewisse Veränderungen auf diesem Stoffwechselbereich einzuleiten. Es ist also ein Anregen zu einer Regulation, zu einer Verbesserung einer Funktion, ja, in jedem Fall. Es ist ein Anregen und Impulse setzen auf kleinster Dosis. Die Schulmedizin geht denselben Weg. Die Schulmedizin hat über die letzten 200 Jahre immer wieder homöopathische Ideen aufgegriffen und als ihre ausgegeben. Immer wieder. Und so auch jetzt. In den 60er Jahren hat man die Mikroimmuntherapie entwickelt, wo es darum ging, Zellbotenstoffe, die in Pikogrammmengen ausgeschüttet werden, als ein homöopathisches Signal zu verstehen. Und zu sagen, okay, in dieser Größenordnung kann ich auch in der Homöopathie arbeiten.
Ja.
Und kann damit regulativ eingreifen in ein Immunsystem. Was
aber
machen
Sie
wir heute?
Das Wort Homöopathie nicht,
heute
oder?
Reden wir von Immuntherapie. So.
Perfekt.
Und, hallo, wir haben die Idee geklaut, aber wir geben jetzt viel mehr von demselben Stoff. Das ist viel effektiver.
Ja,
Nein, ihr habt das nicht verstanden. Dasselbe mit der Misteltherapie, wo ich mich regelmäßig aufrege. Okay, es gibt nur noch wenige, die sich, jetzt sind wir wieder beim Generationswechsel, die sich daran erinnern, dass in der Behandlung mit Mistelextrakten es darum ging, einen Rhythmus zu schaffen, in dem sich der Körper einriegeln soll. So, wie wird heute viel Misteltherapie eingesetzt? Wie eine Chemotherapie. Große Menge, wöchentlich oder 14-tägig, einmal reinspritzen.
Und dann noch mit kausalen Heilaussagen, was natürlich letztendlich dazu geführt hat, dass die EU entschieden hat, Misteltherapie darf man nicht mehr über Social Media posten. Es ist verboten.
Ja, aber das ist doch die Tendenz für alles. Das ist das, wo wir gesagt haben, weil es funktioniert, muss es verboten werden. Niemand würde sich dafür interessieren, wenn es nicht funktioniert. Das ist eine reine Frage der Logik.
Das ist
niemand würde darüber irgendwelche Social Media posten, wenn sie sagen, ach, das sind 5 Spinner. Nein. Das sind keine 5 Spinner, das ist eine Erkenntnis über einen Heilungsweg, der sehr stark von der industriellen Idee abweicht und effektiv ist. Also muss ich den zuschütten.
Super, super. Wenn es nicht helfen würde, muss man es ja auch nicht verbieten. Großartig. Eigentlich sagt dieser Satz ja schon alles, hä?
Ja.
Ich lerne ja gerne und ich finde die Homöopathie einfach auch nur spannend. Ich erinnere mich an ein Interview mit Professor Dr. Harald Wallach.
Ja,
der saß hier.
Ja,
und dann habe ich ihm gesagt, warum funktioniert's? Und dann hat er gestrahlt. Ich weiß es nicht, aber zu 80% tut es. Das war herrlich. Es war so herrlich. Weil so richtig wissen tut man es ja nicht, weil es einfach so... Aber es tut und wir vergessen es immer wieder.
Jetzt sind wir wieder bei Paracelsus. Es tut mir leid, dass wir immer wieder über ihn stolpern. Paracelsus hat uns gesagt, warum es funktioniert. Denn er hat gesagt, und wir sprechen sicherlich auch noch später konkreter darüber, schaut in die Natur. So, die Signaturen sind die Erklärung. Immer wieder. Und das ist auch mein Schockerlebnis mit so vielen Menschen, die sich mit Paracelsus und seiner Lehre beschäftigen. Ein Schockerlebnis, dass ihnen nicht auffällt, dass er genau wie Galileo gesagt hat, schaut doch hin. Und die Signaturenlehre sagt, das Gleiche zu Gleichem. Es hat einen gegeben, der hat hingeguckt, der hieß Sam Hahnemann. Und er hat den Paracelsus im Prinzip kopiert und gesagt, die Homöopathie ist nichts anderes als das, was schon vorher bei Paracelsus steht. Nämlich Gleiches heilt Gleiches. Das ist einer seiner Sätze. Das hat es noch nie gegeben, dass das Gegenteil den Ursprung ausgleichen würde. Aber das hat es schon immer gegeben, dass das Gleiche mit dem Gleichen Einfluss nehmen kann. Und das ist der Punkt. Das heißt, warum wirken naturmedizinisch eingesetzte Heilmittel? Weil sie durch die Identität mit dem Krankensystem reparieren können. Und das weiß jeder, der ein Auto fährt. Wenn bei dir die Einspritzanlage kaputt ist, dann kannst du nicht eine andere da reinsetzen. Du musst dieselbe Einspritzanlage haben, die in deinen Motor passt. Und das ist biologisches Heilen. Dass ich dieselben Bausteine benutze, die kaputt gegangen sind. Nicht irgendwelche künstlich konstruierten und auch nicht das Gegenteil dieses Bausteines, um zu versuchen, dass sich zwischen heiß und kalt, zwischen trocken und feucht irgendwo eine Balance findet. Und das sagt Paracelsus, nichts anderes.
Nochmals zum Banerjee-Protokoll. Ich meine, wir kennen die homöopathischen Kügelchen und ich glaube, bei Banerjee sind die Kügelchen alles ein bisschen größer und es sind mehrfach Komponenten, oder?
Nein. Es ist ganz einfach eine Frage der Herstellung, okay? Wir haben in Europa eine Vorgabe, eine Verordnung, wie homöopathische Mittel herzustellen sind. Die leitet sich von Hahnemann her und die wird interpretiert durch die aktuelle Pharmakologie. Und diese Herstellung ist für viele Menschen nicht befriedigend, weil zum Beispiel die Stärke des Alkohols heruntergeregelt wurde auf einen geringen Alkoholgehalt. Wenn ich etwas besprühe oder betropfe mit geringem Alkoholgehalt, dann verwässere ich es, ich löse es auf. Das heißt also, mein Träger löst sich auf, ist nicht mehr integer, ist nicht mehr intakt. Das heißt, ich kann keine große Ladung an Wirkstoff auf meinen Träger geben, weil ich damit die Kügelchen auflöse. Das ist in Indien ganz anders.
Klar.
In Indien benutzen sie eine höhere Konzentration des Alkohols. Dadurch erreichen sie eine höhere Extraktion der eigentlichen Heilmittel oder sagen wir mal der Wirkstoffe in der Pflanze, in dem Mittel, das ich herstelle. Die werden aufgetropft auf die Trägerkügelchen, bis die Kügelchen abgetrocknet sind. Und dadurch sind größere Mengen von heilwirksamer Substanz in den Kügelchen enthalten. Mhm. Und das geht mit den großen Kugeln besser als mit den kleinen. Mhm. Weshalb ich immer meinen Schülern erklärt habe und auch immer wieder gerne sage, ihr könnt ein Produkt, das betropft wird, große Kugeln, die betropft werden mit dem Originalprodukt mit hohem Alkoholgehalt und die dann auch sehr rasch verfliegen, nicht vergleichen mit Streukügelchen in einer Wanne, wo eine Laufkatze drüber läuft und macht. So wie industriell homöopathische Kügelchen hergestellt werden. Das führt uns ganz schnell zu einer Ideologie, die da sagt, da ist ja nichts drin. Da ist ja nichts drin. Also, ich versichere dir, in den indischen Kugeln ist was drin. So. Wenn ich aber jetzt industriell homöopathische Mittel herstelle und die mit einer Laufkatze besprühen, so, dann kann ich durchaus behaupten, da ist nichts drin. Vielleicht ist da wirklich nichts drin.
Ja.
Das wäre dann zwar für den Anwender eine Katastrophe, weil er will ja das wirksame Element in den Kugeln haben. Also bevorzuge ich die großen Kugeln und sage, okay, die manuell hergestellten, die effektiv betropften, sind die guten. Und das ist ein weiteres Problem der Banerjee-Protokolle. Banerjee hat alle seine Forschung, alle seine Beobachtungen mit effektiven Mengen gemacht. So, was ist eine effektive Menge? Wir haben früher immer gesagt, wenn ich hier unten in den Bodensee irgendeine Substanz hineinwerfe und die dann da hinten bei Konstanz versuche wieder nachzuweisen, das ist Homöopathie. Nein, das ist Bullshit. Es geht darum, etwas, das Wirksamkeit besitzt, so zu übertragen, dass es an seinem, sagen wir mal, Rezeptor ankommen kann. Okay? Dass ich eine winzige Menge von diesem Produkt brauche, wie wir das heute wissen aus vielen Steuerungsprozessen unseres Immunsystems und so weiter und so fort. Dass es darum geht, etwas in eine Hochauflösung zu bringen. Auch daran arbeitet die Pharmakologie mit Nachdruck. Die ganze Nanomedizin hat keinen anderen Sinn, als etwas zu finden, das ohne Widerstand durch die Zellwände durchgehen kann, ohne Widerstand in die biochemischen Bauteile unserer Zellen andocken kann, eingehen kann. Das ist der Sinn dieser ganzen Mikro-Minimal-Dosierungen. So. Aber die müssen auch da drin sein. Das heißt, es geht darum, diese kleinen Bausteine reichlich anzubieten. Ich muss also schon, wenn ich das nachweisen will, in Konstanz die Sachen ins Wasser tun und nicht in Rorschach. Und das ist schon mal der eine Punkt. Das richtige Mittel, das andockt, in der entsprechend kleinen Größe, dass es eben durchgehen kann, durchdringen kann bis zu dem Punkt und eben dann auch an dem entsprechenden Rezeptor anbindet, der dafür gedacht ist. Den Rezeptor und das Anbinden hat uns Paracelsus erklärt. Das Durchdringen der kleinsten Größenordnung, die eben durch dieses Verschütteln, durch dieses Potenzieren in der Homöopathie erreicht wird, das, was wir heute gerne als ein Top-Down-Verfahren bezeichnen, physikalisch gesprochen, das machen wir in der Herstellung der homöopathischen Mittel. Und dass das Ganze dann einen Effekt hat, das ist dann der Punkt, wo viele Wissenschaftler sagen, ja, wo ist er denn? Was bewirkt denn das Mittel? Und da kann man natürlich viel drüber spekulieren, aber die Beobachtung ist die Effektivität.
55 Minuten haben wir schon. Ich mache noch 2-3 Minuten, aber ich habe noch 2-3 Fragen auch. Diese Banerjee-Produkte, die homöopathischen Mittel, kriegt man die heute auch in der Apotheke oder nur bei Auserlesenen?
Wir sind wieder bei den Verordnungen an Apotheker zum Umgang mit homöopathischen Mitteln.
Aber ich hatte doch einen Apotheker hier in Deutschland.
Ja,
was macht denn er jetzt genau?
Ja. Es gibt, ich bin kein Apotheker, ich bin Arzt. Es gibt ganz viele Anweisungen aus der Pharmakologie, also aus dem, wenn du so willst, aus dem Kantonsapotheker, übergeordnet logischerweise als Struktur, der dir vorschreibt, wie viele und welche homöopathischen Potenzen du in deiner Apotheke parat haben darfst. Wie lange und wann du die verwerfen musst und wann du die weiterverarbeiten musst, da gibt es Vorgaben für. Diese Vorgaben sind für mein Empfinden völlig sinnlos, weil die von einem Verfallsdatum oder von einer Verwendbarkeit ausgehen, als ob es sich um ein industrielles Produkt handelt, als ob es sich um ein Stück Wurst handelt. So, homöopathische Potenzen sind kein Stück Wurst, aber sie werden genauso behandelt. Das heißt, wenn ich nicht eine Apotheke habe, in der große Mengen vieler unterschiedlicher Potenzen von den verschiedenen Mitteln angefragt werden, kann ich die nicht vorrätig haben. Mhm. Ich muss die jedes Mal neu anfordern, jedes Mal neu verarbeiten. Aber ich gebe davon nur eine winzige Menge ab. Mhm. Der Sinn dahinter ist, dass es wirtschaftlich überhaupt nicht interessant ist. Wenn ich jetzt ein Apotheker bin, der seine Apotheke darauf eingerichtet hat, Produkte nach Banerjee-Protokollen herzustellen, dann braucht er die entsprechende Anzahl Rezepte, Anforderungen, dass er die immer vorrätig haben kann und immer abgeben kann. Dann hat er keine Probleme. Mhm. Und das war der Fall deines Gesprächspartners vom letzten Mal. Das ist aber nicht der Fall von 99,9% der Apotheker.
Okay.
Was dazu führt, dass ich in der Schweiz einzelne Gesellschaften habe, die ich anfrage und sage, könnt ihr mir das machen, könnt ihr mir das mischen? Mhm. Und hier in der Schweiz geht es. Wir haben hier Großbetriebe, die sehr gut damit umgehen können und wo du das dir selber machen kannst am Computer, die Mischungen, das ist kein Problem. Es gibt Apotheken, die haben große Nachfragen. Und dann gibt es Apotheken, die haben diese Nachfragen nicht, die können nur ein fertiges Produkt weiter verschicken. Und da ist dann immer die große Frage, wie qualitativ hochwertig ist dieses Produkt? Ist das von der Großindustrie gefertigt? Ist das von der Laufkatze besprüht? Ist das liebevoll mit der Hand verschüttelt? Was ist das für ein Produkt? Denn auch hier ist das große Problem, Qualität in der Herstellung der Mittel entscheidet über den Erfolg. Mhm. Ich kann nicht irgendein Mittel kaufen und sagen, bitteschön, ich mache hier homöopathische Experimente. Nein, das war nie so. Wenn du ein Experiment mit homöopathischen Mitteln machen möchtest, musst du das Mittel auch kontrolliert herstellen. Logischerweise.
Ich fasse mal zusammen, was ich gelernt habe.
Oh.
Oder mal so zusammengefasst, was man so für die Zuschauer reflektieren kann. Als betroffener Mensch sollte ich mich unbedingt mal mit diesem Banerjee-Protokoll auseinandersetzen, um eine ergänzende Sichtweise in meinen Heilungsweg möglicherweise mit einbeziehen zu können. Ich habe berechtigte Hoffnungen, dass aufgrund von diesen Millionen von Datenbanken, die schon gesammelt wurde und Erfolgsprotokolle erstellt wurde, dass das mir auch helfen kann. Also unbedingt einen Therapeuten aufsuchen, einen Arzt aufsuchen, der sich mit diesem Protokoll auseinanderkennt. Und der weiß auch wieder, wo ich das Mittel kriege, vermute ich jetzt.
Ja, im Normalfall ja.
Gut. Ein anderer Ansatz für Leute, die jetzt auch noch gesund sind, ist, da gab ich auch mal dein Buch zu lesen über diese Krebsrevolution, weil daraus in mir vielleicht auch ein größerer Wissenshorizont erwachen wird. Und ich glaube, Krebs ist sowieso jetzt im Moment ein Riesenthema, was ich höre, es explodiert ja überall.
Da könnte ich viel zu erzählen.
Da machen wir vielleicht eine separate Sendung über dieses Thema. Und das Letzte ist noch, Ich höre immer wieder diese Paracelsus Akademie. Finde ich mega spannend, wenn man sich mal wirklich mit uraltem Wissen, ich weiß nicht, Hohenheims oder wie hieß der Paracelsus von Hohenheims oder sowas.
Von Hohenheim ist richtig, ja, aber er hatte vier Vornamen.
Ja, ich weiß, ich kann es dir nicht immer sagen.
Von Theophrastus bis Aureus, also genau, von ganz bescheiden.
Genau. Dort bietet die Ausbildung an zu Paracelsus, also zur Signaturlehre, plus Banerjee. Und wie lange geht diese Ausbildung?
Ja, das ist, im Moment ist es sehr einfach. Es ist sehr einfach, weil wir uns darauf konzentrieren, eine bestehende Ausbildung zu vervollständigen. Das heißt, du musst schon eine Naturarzt-Ausbildung haben, du musst schon Heilpraktiker sein, um dann die Anwendung der Banerjee-Protokolle hinzuzufügen oder Paracelsus
hinzuzufügen. Dann ist das eine Weiterbildung.
Ja. Genau. Mhm. Wir sind aber natürlich dabei, wir haben das auch schon in einigen Stellen geschafft, dass wir die Paracelsus-Medizin als eigenständige Idee vorgestellt haben. Gerade hier in der Schweiz gibt es ein Ausbildungszentrum unabhängig, das wir beraten und wo wir verschiedene Weiterbildungen für anbieten. Das ist zum Beispiel die Phytomed. Und unterschiedliche Weiterbildungsorganisationen in der Schweiz haben das im Programm. Und dann kann man dort eben Paracelsus-Blöcke buchen und besuchen gehen, um das zu integrieren.
Ich muss zum Ende kommen, vielleicht noch mal ein abschließender Satz. Ich glaube, wenn man sieht, wie erfolglos wir eigentlich in der Bekämpfung von chronischen Krankheiten sind, ist eigentlich der Weg, irgendwann wieder zurück zur Natur und zur Beobachtung der Natur und in den Zugriff dieser unfassbaren, wertvollen Erfahrungsheilkunde der Schlüssel zum Erfolg.
Ist Paracelsus.
Danke ganz herzlich. Dr. Meg Miguel Gotti war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gefallen wie mir und dass Sie diesen Aspekt unbedingt mit einbeziehen mögen oder vielleicht auch teilen mögen, zu Menschen tragen, die ja vielleicht genau diesen Impuls jetzt von Ihnen noch benötigen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.